Hallo, ich bin Claudia Acklin und dies ist mein Podcast Die Natur und die Stadt, Nature and the City. In dieser Staffel geht es darum, was wir von grünen Städten lernen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie sich für essbare Städte oder Quartiere interessieren. Eines der Merkmale grüner Städte ist nämlich, dass sie heute wieder vermehrt Raum schaffen für Freizeit- und Gemeinschaftsgärten, für kreativ gestaltete Baumscheiben, für städtische Landwirtschaft oder zumindest lokale Lebensmittelproduktion in vielen verschiedenen Varianten. In der Einführung zur letzten Episode hatte ich bereits berichtet, dass ich mich in dieser Staffel auf grüne Vorreiterstädte und Gemeinden konzentrieren will. Solche hier in der Schweiz, aber auch solche im Ausland. Denn in meinen Recherchen habe ich gelernt, dass grüne Städte auf ähnliche Maßnahmen und Tools zurückgreifen, aber je nach klimatischem, politischem oder kulturellem Kontext haben sie unterschiedliche Schlüsselprojekte hervorgebracht oder Spezialitäten entwickelt. Über Utrecht in den Niederlanden gäbe es viel zu sagen. Diese Stadt hat sich dem Fahrradverkehr verschrieben, hat eine städtische Autobahn in einen Kanal verwandelt, baut ein gänzlich autofreies Quartier, verfügt über eine ausgesprochen aktive Bevölkerung, die grüne Projekte entwickelt, an die Stadtregierung heranträgt und von dieser auch gehört wird. Dies war zumindest bei einem neuen Siedlungsprojekt in Rhinfield so, wo nicht nur Häuser und Wohnungen gebaut wurden, sondern eine grün-blaue Infrastruktur und ein essbares Quartier. Ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe mit Jerilee Wilkes-Allemann von der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften an der Havel gesprochen. Sie ist eine Fachexpertin für Urban Forestry, für städtische Wälder, und sie hat sich die Siedlung in Utrecht angeschaut, das in einen Urban Food Forest, in einen Waldgarten integriert wurde. Wir sprechen über dieses Projekt in Utrecht, das 2021 einen Innovationspreis der EU gewonnen hat, und Jerilee erzählt darüber hinaus, was städtische Wälder können und dass man Bäume bei Siedlungsprojekten möglichst früh in die Planung einbeziehen sollte. Jerilee Wilkes-Allemann, das ist ein schöner Name, aber wie ich gehört habe, eigentlich steht eine interessante Lebensgeschichte dahinter, weil du bist in Bolivien aufgewachsen. Bist jetzt in der Schweiz, bist an der HFL, an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften und du bist Spezialist für Urban Forestry. Du hast dich natürlich auch mit grünen Städten schon beschäftigt. Wenn ich jetzt dich fragen würde, was ist die Idealvorstellung für dich einer grünen Stadt? Was müsste die haben, was müsste sie machen, damit sie funktioniert?
Grüne Städte für mich sind Städte, die sind eigentlich eine Biocities, würde ich mal sagen. Ich habe mal in dem Bereich ein bisschen gearbeitet und Biocities bedeutet, dass sie ein Biosystem, ein Ökosystem für sich sind, wo sie auch sehr biodivers sind. Und das sind auch die Städte der Zukunft, in denen die grünen Ressourcen als zentrale Elemente der Stadtplanung fungieren. Und diese Städte zeichnen sich durch eine ganzheitliche Planung und Gestaltung aus, die mehrere Ebenen einbeziehen, beispielsweise die Architektur, die Technik, die Ökologie und auch das Soziale. Also wichtig ist, dass es dabei holistisch geplant wird und auch alle diese Elemente integriert werden.
Jetzt leben wir leider in Städten, vor allem in Europa. Die sind historisch gewachsen, die sind vor allem auch sehr dicht, in den Kernen drin sind sie sehr dicht. Eigentlich ist es für Städte nicht ganz einfach, der Natur wieder Raum zu verschaffen. Was sind deine Erfahrungen damit?
Genau, ich glaube, die Schweiz ist auch ein Spezialfall. Wir hatten glücklicherweise keine Kriege, aber dadurch konnten auch nicht Räume geschaffen werden, wie zum Beispiel in Milano, der Parco Nord. Das ist ein altes Industriegebiet, das im Zweiten Weltkrieg auch kaputt gemacht wurde. Und dadurch ist ein Park entstanden, der etwa 900 Hektar groß ist. Das haben wir natürlich in der Schweiz nicht gehabt, was auch gut ist, aber natürlich die Räume sind nicht da. Wir hatten auch keine Bourgeoisie, also wie in anderen Ländern, wie in England oder Frankreich, wo es einfach durch diese Schlösser dann auch Berge oder öffentliche Räume geschaffen wurden. In der Schweiz ist es einfach eine sehr große Herausforderung, wo gibt es das Potenzial, auch Grünräumen zu schaffen. Ich glaube, in neuen Stadtteilen, da haben wir auch mehr Potenzial, das zu machen. Aber in Stadtkern, also ich wohne selber in Zürich, arbeite in Bern. Und in der Stadt Zürich, mittendrin, wenn man in Niederdorf ist, da gibt's einfach keinen Platz für Bäume, außer man würde ein paar Häuser quasi entfernen. Aber das wird ja nicht, das ist nicht die Realität. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist das wahrscheinlich nicht möglich. Was wir einfach sehen können, ist, wo ist das Potenzial? Und das Potenzial sehe ich zum Beispiel bei Parkplätzen. Also, dass wir sagen, okay, wie viele Parkplätze brauchen wir tatsächlich? Wie viele Parkplätze könnten wir umwandeln in eine Art kleine Wäldchen oder andere Arten von Grünräumen?
Wenn du jetzt von den Parkplätzen erzählst, dann geht das gerade nahtlos über zu Utrecht, weil was mich an dieser Stadt so fasziniert hat, ist, das ist eine Velohauptstadt Europas, kann man sagen. Und dort hat man das Verrückte sogar also fertiggebracht, dass man eine alte Autobahn wieder zu einem Fluss beziehungsweise zu einem Kanal umfunktioniert hat. Das war ja viele, viele Jahrhunderte lang. Dann kamen die 60er Jahre mit ihrem Autowahnsinn in Anführungszeichen. Und da gab es dann eine mehrspurige Highway. Und jetzt gibt es wieder einen wunderschönen, lauschigen Kanal mitten durch die Stadt. Und jetzt sprechen wir aber über ein Projekt, das ein wenig außerhalb liegt. Also es ist eigentlich in einer Development Era, könnte man sagen, in einem Bereich, wo man Stadtsiedlungen neu entwickelt. Und was wir uns jetzt zusammen anschauen, ist ein sogenanntes essbares Quartier. Und das hat nicht viel mit Bäumen zu tun, mit Wäldern und noch darüber hinaus. Das ist das sogenannte Greenfield. Weiß nicht, ob man das so ausspricht auf Holländisch. Und das ist in einem... Das ist auf der anderen Seite des Bahnhofs, auf der anderen Seite des Rheinkanals. Der Rhein, der sogenannte Amsterdam-Rheinkanal, fließt nämlich dort noch durch Utrecht.
Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Projekt, der sehr zukunftsträchtig ist. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft unsere Stadtteile ähnlich planen müssen, wenn wir weiterhin im städtischen Bereich eine gute Lebensqualität haben wollen. Und das Spannende finde ich, dass einfach, dass die Gesellschaft bei der Entwicklung und Umsetzung integriert wurde, beziehungsweise, dass es auch teilweise ein Bottom-up-Prozess war, dass sie dann auch einen Raum geschaffen haben, wo der soziale Zusammenhalt eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich denke, in der heutigen Zeit haben wir diesen sozialen Zusammenhalt etwas verlernt. Also ich denke, das sind wichtig, dass wir solche Räume in Zukunft auch vermehrt schaffen. Natürlich, Sie haben auch viele Elemente angesprochen. Also Sie versuchen auch ein bisschen den Klimawandel anzugehen. Sie versuchen auch mit Wasser zu spielen. Ich glaube, das sind viele Elemente, die wirklich eine wichtige Rolle spielen, um Städte lebenswerter, resilienter und auch gesund zu gestalten. Was ich jedoch ein bisschen kritisch in diesem Fall sehe, ist einfach, dass Sie sagen auch, dass die Hauspreise sehr hoch sind. Dass durchschnittlich etwa 1 Million ein Haus kostet. Und ich gehe davon aus, dass die Preise in Holland etwas anders sind als in der Schweiz. Und dann gehe ich davon aus, dass einfach solche Häuser nur von bestimmten Leuten gekauft werden können. Und natürlich, das kann auch dazu führen, dass die Gentrifizierung in Städten auch gefördert wird. Und das müssen wir natürlich aufpassen. Wir müssen einfach Räume schaffen, die für alle zugänglich sind. Und ein anderer Aspekt ist, dass vielleicht gewisse Städte solche Angebote schaffen können, die sich auch finanziell leisten können. Oder nicht alle Städte stehen auch finanziell gut. Und das bedeutet auch, dass man verschiedene Ressourcen investieren muss, um solche Räume zu gestalten. Aber ich sehe es schon, dass es sehr viel Potenzial hat und wir müssen in diese Richtung gehen. Also ich glaube, wir müssen einfach wie wir die Stadtplanung anschauen, müssen wir einfach ändern.
Ich sage ganz kurz, was man dort gemacht hat. Man hat 1.100 Häuser gebaut, ein Teil davon als Mietwohnung. Und wie du sagst, sind offenbar die Preise für die Häuser in dort teurer als zum Beispiel in der Mitte von Utrecht. Mhm. Genau. Also man spricht davon, wie du das vorher gesagt hast, von grüner Gentrifizierung. Mhm. Aber immerhin muss man ihnen zugutehalten, sie haben auch Wohnungen gebaut. Mhm. Und zwar für die Mittelklasse. Und sie haben gesagt, die Mittelklasse ist in Holland zwischen 40.000 und 84.000 Euro Jahres. Sie haben Subventionen gemacht.
Von der Stadt, oder?
Durch die Stadt für die Wohnungen, sodass sie noch etwa 800 Euro bis 1.000 Euro
kriegen. Ja, genau.
Dort, wenigstens hat man da ein wenig Gegensteuer gegeben. Aber ich sehe den Punkt, den du sagst, das ist weit herum, kann man sagen. In Städten, die sehr dicht sind, ist die Biodiversität am geringsten, wo die Leute am wenigsten Einkommen haben, weil das sind meistens wirklich die Kasernen, die Straßen ohne Bäume, ohne Parkflächen und so weiter. Die Biodiversität steigert sich, sobald man eigentlich in die Gartenstädte, so an die Stadtränder hinausgeht und so weiter. Das ist eine Tatsache, die müssen wir einfach wirklich, der müssen wir sehr vorsichtig umgehen zu einem Zeitpunkt, wo der Klimawandel so drängend ist.
Ja, genau. Vor allem die Preise, die Mietpreise, die ändert sich. Also wenn du in einem grünen Stadtteil wohnst, sind die Mietpreise höher. In Wien hatte schon vor 15 Jahren hatte schon der Förster gesagt, er arbeitet zum Teil mit so mit Hausbesitzer, fragen ihn, wo ist am besten, wo kann man gut bauen, weil der Wald nahe ist, oder? Und das ist hat auch einen Einfluss auf die Gesundheit. Das ist eine Kette, eine Kettenreaktion, hat auch einen Einfluss auf die Gesundheit, auf die Sicherheit und so weiter.
Vielleicht schaue ich noch ganz kurz, was man überhaupt da gemacht hat, und dann gehen wir noch später nochmals auf diese politische Ebene zurück. Mhm. Also man hat ein Quartier gebaut mit diesen einzelnen Häusern, zum Teil eben Eigentum, zum Teil Miete, und man hat 150.000 Quadratmeter Wald gemacht, also Waldgarten. Man hat dort, und du kannst das im Detail erklären, was das genau ist, aber man hat auch versucht, wie das so einzurichten, dass die Leute selbst diese Infrastruktur, diese grün-blaue Infrastruktur von Gewässer und Wäldern oder von Garten auch wirklich selbst bewirtschaften. Das heißt, die machen dort eigentlich eben Agriculture. Und man hat 220 Arten gepflanzt, die essbar sind.
Also Waldgärten sind mehrschichtig aufgebaute naturnahe Gärten und bestehen hauptsächlich aus mehrjährigen Pflanzen. Und dabei handelt es sich vor allem um Gehölze mit essbaren Bestandteilen, wie zum Beispiel Obst, Nüsse und Beeren, aber auch um mehrjährige Arten in der Gemüse-, Kraut- und Wurzelschicht. In der Regel ist jedoch ein Food Forest, ein Waldgarten, forstrechtlich nicht Wald, also der unterliegt nicht dem Waldgesetz. Und interessant ist, wie funktioniert der eigentlich? Und ein Waldgarten versucht, einen Waldrand nachzuahnen und so ein selbsterhaltenes Ökosystem zu erschaffen. Dabei werden Bäume, Büsche und mehrjährige Pflanzen ausgewählt, die der Natur Lebensraum geben und zeitgleich einen Nutzen für Menschen haben. Die Gewächse stehen dabei wie in einem natürlichen Waldrand verstreut und abwechslungsreich durcheinander. Und man sieht, also als Externer würde man sagen, das ist doch ein Chaos, das dort ist. Aber eigentlich ist es der Chaos, dieser Chaos, der dort entsteht, geplant. Und die Pflanzen versorgen sich gegenseitig mit Nährstoffen, mit Wasser, mit Schatten und so weiter. Also es ist wirklich ein eingespiegeltes System sozusagen. Und durch die Vielzahl an verschiedenen Arten wird diversen einheimischen Tieren ein Lebensraum und Futterplatz gegeben. Also es ist wirklich eine tolle Sache, wenn man das einfach bedenkt. Man kann selber als Mensch etwas davon haben und man bietet auch einen Raum für die Biodiversität. Und in diesem Waldgarten werden die Pflanzen nach den Prinzipien der Permakultur in 7 Schichten angebaut. Und diese sind, zuerst kommt die erste Schicht, sagen wir mal, die großen Bäume. Sie bilden das Kronendach. Und da können zum Beispiel einerseits Stickstofffixierer dabei sein und Bäume wie Elsweere, Waldnuss. Aber es geht auch darum, dass man ein bisschen an Anteil hat für die Holzgewinnung zum Beispiel. Und da können Nussbaum, Edelkastanie, Wildkirsche und so weiter angepflanzt werden. Dann die zweite Schicht ist so die kleinere Bäume. Und das sind vor allem hauptsächlich Obstbäume, die bepflanzt werden, wie zum Beispiel Äpfel, Pflaumen, Maulbeeren. Und dann gibt es auch die größeren Sträucher wie Kornelkirsche, Holunder und Pimpernuss. Da gibt es die dritte Schicht, wo es einfach die kleineren Sträucher und Busche zu finden sind. Da gibt es wilde Stachel und Johannisbeeren, sowie auch Holunder, zum Beispiel, wenn sie dann etwas kleiner sind im Vergleich zu der zweiten Schicht. Dann die vierte Schicht, dann kommen die Stauden, Kräuter. Da kann man zum Beispiel Rhabarber, Artischocke, Sekol, Apfelminze pflanzen. Da kommt die fünfte Schicht mit Bodendecker, zum Beispiel Minze, wilde Erdbeere, Klee. Da kommt die sechste Schicht, also weiter unten, da ist die Wurzelgewächse. Und dann als die letzte Schicht haben wir Rankenkletterpflanzen, wie zum Beispiel Efeu, Wein und so weiter. Es gibt kein Rezept, also es ist nicht ein Allgemeinrezept, sondern man muss immer pro Fläche anschauen, welche Baumarten passen zusammen, welche Pflanzen möchte ich gern meine eigene Zusammenstellung quasi machen. Es ist ein in sich spielendes System, sagen wir, ein eigenes Ökosystem, das wirklich auch sehr gut arbeitet. Und diese viele verschiedene Pflanzenstrukturen, die man schafft, die bieten natürlich eine Vielfalt an Räumen für die Artenvielfalt von Insekten, Vögeln, Amphibien, Kleinsäugern und so weiter. Und das Besondere ist, dass der Boden immer bedeckt ist. Also der Boden wird immer aufgebaut. Entweder durch bodendeckende Pflanzen oder mit organischem Material wie Rindenmulch, Stroh oder Grasschnitt, also alles, was man die Bäume oder die Büsche schneidet, tut man alles in den Boden und das gibt dann wieder Nährstoffe. Also es ist wirklich ein System, der im Kreislauf ist und alles dort bleibt, die Nährstoffe bleiben dann dort.
Im Grunde genommen ist diese Diversität der verschiedenen Pflanzen eine Versicherung gegen, sagen wir mal, ein Schädling, der zum Beispiel sonst flächendeckend den gleichen Baum abräumt, dass man versteht das jetzt so, dass das eigentlich ein in sich gesunder Waldgarten ist, ein Ökosystem, das auf der anderen Seite aber interessanterweise dann auch sehr viele Benefits für die Menschen hat. Das nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, weil die Menschen können sich dort bedienen, oder? Sie können von Beeren, Nüssen bis zu Pfirsichen alles finden. Und sie können eigentlich in gewisser Weise wirklich urbane Landwirtschaft betreiben, also städtische Landwirtschaft betreiben. Und sie lernen ungeheuer viel über das Ökosystem. Also es hat ja eine ungeheure Bildungsqualität für Kinder, die zum Beispiel dort leben.
Genau, also ich sehe vor allem 3 ökologische und 3 soziale, also wichtige Funktionen, die so ein Waldgarten haben kann. Und wenn wir jetzt mit ökologischen Funktionen beginnen, es ist einfach Standnatur und biologische Vielfalt, oder? Das bringt die Natur in die Stadt und schafft Raum für die biologische Vielfalt, dass wir einfach, die meisten Waldgärten bestehen aus 100 bis 200 Pflanzenarten mit sehr unterschiedlichen Wuchsformen und so entsteht auch diese Vielfalt, die wir brauchen. Dann Verwässerung der Klimafunktion durch Evapotranspiration und so weiter. Sie können einen positiven Beitrag zum Stadtklima leisten. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die günstigere Variante als andere technische Lösungen, die da im Raum spielen. Dann gibt's der Schutz der Bodenfunktion. Natürlich, da entsteht einfach ein eigenes Material, also durch die Blätter und Äste, die als Mulchmaterial verwendet werden und so einfach mit der Zeit zersetzen und zu Humus gebildet werden. Also da muss man auch externes Material quasi weniger reinbringen. Und wenn wir jetzt die sozialen Funktionen anschauen, es geht um gemeinschaftliches Gärten. Also die sind langfristig angelegt und da geht es wirklich um diese soziale Strukturen, Lernprozesse, Bildung zu bieten. Dann konkret Umweltbildung, also da kann man auf unterschiedliche Zielgruppen einfach ansprechen, sei es Kinder, Erwachsene, ältere Leute. Und dann gibt es auch mehrschichtiger Nahrungsmittelanbau, oder? Man hat auch in unterschiedlichen Zeiten im Jahr, kann man unterschiedliche Produkte auch nutzen. Und ich glaube, im Fall von Holland, die eigenen Produkte werden auch, glaube ich, im eigenen Laden quasi verkauft. Wenn man das jetzt landwirtschaftlich denkt und daraus quasi seine Produkte jetzt so produzieren wird, ich glaube, das Problem ist einfach sehr, sehr, sehr aufwendig in der Ernte ist, oder? Man kann nicht alles quasi auf einmal mit Maschinen ernten, sondern es ist sehr viel auch Handarbeit, die dahinter steckt, ja. Und da kann man auch, die Produktion ist jetzt nicht, dass man jetzt tonnenweise etwas verkaufen muss, sondern es ist wirklich sehr punktuell, ja.
Ja, es ist auch interessant, oder? Utrecht hat eine Gesundheitsstrategie. Und dieses Quartier, diese Art von Development, diese Art von Entwicklung hat man auch gefördert, weil es eben eigentlich zur Gesundheit oder zu dieser Idee von einem gesunden Utrecht beitragen soll. Das heißt, es sind wirklich genau die Benefits, die du jetzt eben erwähnt hast, oder? Es geht nicht einfach um Selbstversorgung oder vielleicht sogar Nahrungsmittelsicherheit. Das wird vermutlich nicht sicherzustellen sein für so viele Leute, die dort leben. Aber doch etwas Kleines wird schon möglich sein. Und es wird interessant sein, irgendwann später mal wieder von diesem Projekt zu hören, um zu wissen, wie dort die Umsetzung jetzt verlaufen ist und wie gut die Leute sich eigentlich auf diese Waldgärten eingestellt haben. Mhm. Aber vielleicht noch etwas Wichtiges in diesem Zusammenhang. Es hat zwei Organisationen gegeben. Die eine heißt Stiftung für eine grüne Lunge, also das ist das holländische Name, grüne Lunge, hat zusammen mit einem Inkubator, und zwar ein Inkubator für ökologische und kulturelle Ideen, finde ich auch sehr interessant. Die haben zusammen diese Idee entwickelt und dann gingen sie zu Profis. Mhm. Und alles, was du jetzt erzählt hast, oder wie man so einen Waldgarten anlegt und so, da merkt man, da braucht man zumindest als Initialzündung, braucht man da wirklich ein Expertenwissen. Die haben also das aufgebaut. Aber wie gesagt, die Leute sind jetzt dabei, das selbst zu bewirtschaften, haben zum Teil auch schon eigene Ideen. Man hat es da zum Beispiel eine kleine Insel für die Bienenzucht gemacht, oder? Wo man das auch von Freiwilligen betreut wird. Also das heißt, es gibt auch schon ein ko-kreatives Denken. Und interessanterweise hat dieses Projekt von der EU einen Preis bekommen 2021, und zwar einen Policy Innovationspreis. Das heißt, dieses partizipative Entwickeln eines solchen Projekts, das hat man als sehr innovativ empfunden. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt so ein wenig nachdenke, oder besser, ich frage am besten dich, kennst du ähnliche Projekte in der Schweiz oder sagen Bevölkerungsgruppen oder Bürgerinitiativen so intensiv mitarbeiten konnten?
Also es gibt verschiedene Beispiele in der Schweiz. Diese beschränken sich noch hauptsächlich aber auf Privatgärten oder befinden sich, wenn sie auf landwirtschaftliche Flächen gepflanzt wurden, noch in eher früheren Stadien. Also es gibt nicht viele davon. Ich glaube ungefähr 40, wenn man die landwirtschaftlichen Flächen mit berücksichtigt. Also es sind wirklich sehr wenige. Aber wir haben in der Schweiz, es gibt der Verein S-Wald-Land mit Daniel Lies und sie versuchen auch diese Food Forest oder essbare Gärten, also die Fläche in der Schweiz zu vergrößern und das Konzept auch voranzutreiben. Es gibt natürlich das Food Forest Ormalingen, das ist etwa ein Hektar groß im Baselbieter Tafeljura. Sonst gibt es auch an der Havel bei uns, gibt es einen Waldgarten an der Grenze zwischen landwirtschaftlicher Fläche und Wald. Und sonst haben wir natürlich die Kastanien selber im Tessin, die sind auch eigentlich Food Forest. aber diese sind in der Regel forstrechtlich Wald. Also solche Beispiele wie jetzt in Holland kenne ich jetzt, also so groß und dass das wirklich in der Stadtplanung auch mit berücksichtigt wird, kenne ich so in dem Sinne nicht.
Also wir haben sozusagen Luft nach oben. Ja. Das ist alles abhängig von Flächen. Und wie du schon zu Beginn gesagt hast, von freien Flächen. Zum Glück wurde in der Schweiz während des Krieges nicht so viel zerstört. Aber es ist trotzdem so, dass es immer wieder Industrieareale gibt, die vielleicht Raum bieten für eine neue Konzeption. Aber unsere Städte wachsen eher, man kann sagen, an dem am Gürtel entlang, außen in Richtung Agglomerationen. Also aber in der Stadt selbst hat man nur, wie gesagt, natürlich diese Fläche ganz oben auf den Dächern. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Da würde man keinen Wald pflanzen, nehme ich an. Aber vielleicht eine kleine Hecke, das würde noch hinhauen, oder? Jetzt bist du ja Spezialistin, Fachperson für Urban Forestry. Und, das muss man sagen, du bist von, wie gesagt, von der Havel, von der Hochschule für Agrar, Forst und Lebensmittelwissenschaften. So, ich krieg's immer wieder hin.
Ja, ich krieg's auch nicht hin.
Und ihr habt eine Ausbildung, eine Weiterbildung, die heißt Urban Forestry. Also erstens mal, wer bewirbt sich da? Wer kommt zu euch? Was sind das für Leute? Und zweitens, was unterrichtet ihr dort? Was ist eure Spezialität?
Genau, also wie gesagt, bei Urban Forestry, also vielleicht definiere ich kurz, was Urban Forestry ist. Es ist ja eigentlich nicht das Gleiche wie Waldgärten. Waldgärten geht es auch um die Ernährung. Und bei Urban Forestry sind einfach, wenn wir das übersetzen würden, sind Stadtwälder, die haben unterschiedliche Ausprägungen und sie beinhalten also Einzelbäume, Baumgruppen, Alleen, Perke, Mikrowälder und stadtnahe Wälder. Also wir haben hier auch durch den freien Betretungsrecht sind stadtnahe Wälder auch unter diesem Oberbegriff quasi zu finden. Und natürlich Urban Forests sind sehr wichtig, dass sie eine Vielzahl an Ökosystemleistungen für die Gesellschaft leisten. Und sie erbringen unverzichtbare Leistungen für die Stadt, wie zum Beispiel, sie verbessern das Mikroklima, sie produzieren Sauerstoff, sie haben Wasserrückhaltevermögen, sie erhöhen die Artenvielfalt, Kohlenstoffspeicherung, haben ästhetische Wirkung und vieles mehr. Und das Problem, was wir zurzeit haben, ist, dass es einfach die Urban Forest erst am Ende der Planung geplant werden. Und das ist ein großes Problem für uns, in der Schweiz, weil dadurch auch die Bäume quasi ja verschwinden, weil sie werden zuerst gefällt, dann wird ein Stadtteil gebaut oder ein Haus gebaut und erst dann, oh, wir bräuchten einen Baum. Und damit ein Baum auch gute Leistungen für uns erbringen kann, braucht er eine bestimmte Größe. Also das Ziel ist, dass die Bäume von Anfang an in der Planung berücksichtigt werden. Und in diesem CAS Urban Forestry, was eigentlich von der Fachhochschule Graubünden geleitet wird und unterschiedliche Fachhochschulen von der Schweiz integriert sind, lernen die Studierenden, was ein Urban Forest ist, was er leistet und wie der Urban Forest langfristig gepflegt und gefördert werden kann. Und beleuchtet wird dieses Thema aus unterschiedlichen und interdisziplinären Blickwinkeln und es fokussiert auf die Baumphysis, auf die Ökosystemleistungen, auf die landschaftsarchitektonischen Herausforderungen und die Einbettung in gesetzlichen Rahmenbedingungen und Mitwirkungsprozessen in der Raumplanung. Somit zielen wir unterschiedliche Fachkompetenzen von Architekten, Landschaftsarchitekten, Baumpfleger, Förster, Stadtplaner, Urban Designer. Also wir wollen die ganze breite Palette bei uns haben. Und es geht einfach darum zu zeigen, was braucht ein Baum, damit er auch überlebensfähig ist und die Leistungen erbringen kann. Und
was ich besonders interessant finde, ist, dass man diese Leute zusammenbringt, die später in irgendeiner Weise vielleicht wirklich auch mit Bäumen in der Stadt im weitesten Sinne zu tun haben. Seien das jetzt Straßenbäume, was auch eine ganz wichtige Funktion ist, bis zu kleinen Wäldchen, Tiny Forests, da habe ich vor kurzem auch schon eine kleine Episode dazu gemacht. Also diese Leute, die müssen ja eigentlich Netzwerke bilden und die müssen ja eigentlich vor allem später in Projekten interdisziplinär miteinander zusammenarbeiten können. Weil der Architekt muss dann wissen, ich kenne da jemanden, der ist ein super Baumpfleger und der weiß erst noch etwas über Stadtwälder und so weiter. Er muss eigentlich diese Verbindungen herstellen. Weil wenn die Profession für sich alleine bleibt, bei so etwas Komplexem wie der Stadt oder der Stadtplanung, dann genügt eine Perspektive meistens nicht, eine disziplinäre Perspektive. Eine letzte Frage dazu. Glaubst du, es gibt einen Bedarf? Wo siehst du, gehen eure Studenten oder Studierenden dann später hin? Wo werden die, gehen die in die Stadtplanung, gehen sie in die Stadtgärtnerei, wo gehen die hin?
Beispiel, ich habe letztens eine Stellenanzeige gesehen, Schaffhausen, glaube ich, sie suchten einen Leiter Stadt Klimaanpassung. Und ich denke, jetzt werden auch neue Leute geschaffen, die auch holistisch planen, nicht sektoral bleiben, die auch wissen, dass Bäume Wurzel haben und dass sie einen bestimmten Raum brauchen zum Wachsen. Und ich denke, dass sie können natürlich auch weiterhin wieder zurück zu Landschaftsarchitektur, zu Architektur gehen, aber sie sehen die Sachen anders. Also wenn sie dann die Bäume in ihren Maketten, in ihren Planungen planen werden, sie werden das vielleicht auch berücksichtigen, dass nicht genau die Garage unten unterhalb oder links vom Haus geplant wird und nicht unterhalb des Hauses und somit auch Räume geschaffen werden, damit Bäume auch wachsen können. Also ich glaube, wir haben eine große Herausforderung. Bäume kriegen zurzeit etwa 8 Kubikmeter Platz unten zum Wachsen. Und man versucht in der Stadt Zürich auf 35 Kubikmeter zu kommen. Aber ein ausgewachsener Baum braucht 100 bis 300 Kubikmeter. Ja. Es ist, als ob du große Schuhgröße 31 bekommst und eigentlich 40 hast, oder? Ist ein bisschen sehr eng. Aber ich glaube, einfach diese Perspektivenwechsel, das hast du ja auch ganz schön gesagt. Es geht einfach darum, dass man einen Perspektivenwechsel hat und dass man den Diskurs führt. Wie muss ich planen? Und dass es einfach von Anfang an die Bäume Teil der Planung sind und nicht am Ende. Und da gibt's auch, auf Europa gibt's auch andere Ansätze, zum Beispiel, dass man sagt, wenn ein neuer Stadtteil geplant wird, 30% dieser Fläche muss für Grünräume zur Verfügung stehen. Und ich glaube, wir sind noch weit davon in der Schweiz, aber mein Ziel ist, dass wir in diese Richtung gehen. Und
aber eben gesagt, es braucht die Bürger, die so etwas wollen, wie zum Beispiel in Utrecht, die sagen, ach, wir hätten Lust auf einen Urban Food Forest. Mhm. Dann braucht es eine Behörde, die zuhört. Und es braucht die Fachleute, die wenigstens die ersten Umsetzungsschritte wirklich professionell machen, damit dann eigentlich in einem System von, ja, Akteuren da über lange Jahre hinweg etwas entstehen kann, was vielen Leuten Freude macht und erst noch gut fürs Klima ist. Also in dem Sinne ist das eigentlich, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation, wenn die richtigen Leute zusammenkommen.
Genau, und ich denke, wir müssen für die Zukunft planen. Also ich meine, das, was alle Entscheidungen, die wir heute treffen, die sind nicht für uns, sind für uns, für die Kinder, meine Kinder vielleicht, weil Bäume wachsen ja langsam und die Überlebenschancen in der Stadt ist sehr wenig. Und deshalb sage ich, wir müssen für die Zukunft planen, weil die Städte müssen einfach lebenswert in Zukunft bleiben. Und die Natur, die braucht uns nicht. Die kann gut ohne uns leben. Aber wir brauchen sie. Und deshalb müssen wir einfach die Natur auch in die Stadt bringen. Ja.
Das war eine Folge von Die Natur und die Stadt, Nature and the City, und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Man findet übrigens meinen Podcast auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Auf meiner Webseite, Nature and the City, kann man einen Newsletter abonnieren oder auch verpasste Folgen noch hören. Und ich bin auch auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok zu finden. In meinen Shownotes zu jeder Folge veröffentliche ich auch stets weiterführende Links zum Thema. Empfehlen Sie den Podcast doch bitte weiter, aber so oder so freue ich mich, wenn Sie auch in 3 Wochen wieder zuhören.